Was ist ein geglücktes Leben? An der Stelle habe ich Schluss gemacht und bin erstmal spazieren gegangen und habe gedacht, was ist denn eigentlich ein geglücktes Leben? Und so bin ich auf den Satz gekommen, wohl doch die Zufriedenheit damit. Und so sehe ich das auch.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kathi Kleff.
Und ich sage wieder einmal von Herzen herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch in dieser Folge wieder dabei seid und dass ihr diesen Podcast abonniert und so fleißig in die Welt schickt. Eine wunderbare Nachricht gleich mal zum Anfang. Get Happy ist in diesem Jahr für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Und darüber sind wir natürlich nicht nur super, super happy, sondern wir sind auch extrem aufgeregt. Denn die Konkurrenz, die ist ganz schön groß. Wobei ich finde, ehrlich gesagt, in der Podcast-Welt gibt es keine wirkliche Konkurrenz. Wir sind solche Netzwerker und ich finde, das ist gerade etwas besonders Schönes. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über eure Unterstützung, denn das Publikum entscheidet über die Preisträger. Den Link zum Voting, den findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge und wenn ihr Lust habt, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eure Stimme schenkt. Dafür auch schon mal im Vorfeld danke. Diese Folge ist der erste Teil einer kleinen Sonderedition, die Gentleman's Edition sozusagen. Wir sprechen ja häufiger mal in diesem Podcast darüber, dass es Männern in der Regel ein bisschen schwerer fällt, sich so den eigenen Themen zuzuwenden, vielleicht auch die eigenen Themen aufzuarbeiten, sich den eigenen Gefühlen zu öffnen. Und in diesen Tagen machen es drei sehr prominente Männer vor. Und ich freue mich ganz besonders, dass sie sich bereit erklärt haben, hier bei Get Happy einen kleinen Seelenstriptease im geschützten Raum hinzulegen. Es sind alles drei Gespräche, die unglaublich berührend sind. Und den Anfang macht ein Mann, der uns Menschen in den letzten 2,5 Jahren ganz schön überrascht hat. Weil er sich nämlich von einer Seite gezeigt hat, die wir alle ihm, glaube ich, einfach schlicht nicht zugetraut hätten. Wir kennen ihn als immer gut drauf, immer ein bisschen prollig, manchmal auch ein bisschen drüber, aber trotzdem das Herz immer am rechten Fleck. Abgesehen davon einer der mit Abstand erfolgreichsten Komiker des Landes. Im Juni 2020 startet er mit Leon Winscheid zusammen einen Podcast unter dem Titel Betreutes Fühlen. Dabei kennen sich die beiden eigentlich überhaupt nicht. Das Ding geht durch die Decke und ist bis heute in den Podcast-Charts immer weit oben zu finden. Die Fans sind ganz schön überrascht, wie unglaublich tiefgründig, nachdenklich, ernsthaft und sensibel ein Atze Schröder sein kann. Anfang April ist seine Autobiografie erschienen mit dem Titel Blauäugig. Und ob er wirklich so blauäugig durchs Leben geht, das verrät er uns in der nächsten Dreiviertelstunde. Herzlich willkommen, lieber Atze Schröder.
Ja, danke für die Einladung und für den netten roten Teppich, den du mir gerade gelegt hast. Ja, es ist wirklich so, ich freue mich auch auf jede Ausgabe, die wir aufnehmen und denke dann immer hinterher, was hast du denn heute wieder gesagt? Aber Leon und ich, wir sind ja, das merkt ja der Zuhörer, die Zuhörerin, so in den 2,5 Jahren, die wir das machen, dicke Freunde geworden. Mhm. Und ja, wir genießen das.
Ich bin super gespannt, was du uns so ein bisschen verraten magst, was so hinter den Kulissen und auch in dir geschehen ist in den letzten 2,5 Jahren.
Ja.
Weil ich auch aus meiner Erfahrung jetzt mit diesem Podcast sagen muss, dass man ja auch, man wächst ja damit. Also man entwickelt sich ja mit, wenn man so einen Podcast macht und solche Themen bespricht.
Ja, unbedingt. Ich konnte mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen, was wir da miteinander besprechen sollen. Das, unser Start war auch tatsächlich etwas holprig. Wir beide sind in derselben Agentur und eine Mitarbeiterin in der Agentur kam darauf, dass wir uns doch mal zusammen vors Mikrofon setzen sollen. Und dann habe ich erst gedacht, naja, komm, was will denn dieser Schnösel? Und Leon hat, glaube ich, gedacht, naja, aus dem Trottel kriegen wir eh nichts raus. Und dann haben wir auch so 1, 2, fast 3 Folgen gebraucht, bis die Chemie zwischen uns stimmte, weil jeder den anderen erstmal so beäugt hat. Aber seitdem genießen wir das richtig. Und ich weiß noch, als der erste Sommer anstand, wir sind so im September angefangen und haben dann monatelang, 11 Monate lang gemacht oder noch länger, weniger. Und dann stand die Frage an, machen wir eine Sommerpause? Und dann haben Leon und ich miteinander telefoniert und keiner von uns beiden wollte als erster ziehen. Mhm. Und dann, ich weiß aber nicht, wer es war, einer von uns hat gesagt, naja, ich würde schon gern weitermachen. Und da hat der andere richtig durchgeatmet und hat gesagt, na Gott sei Dank, mir fehlen sonst die wöchentlichen Sitzungen mit dir.
Ich glaube, ich erinnere mich sogar an den Screenshot, den Leon von seinem Handy gepostet hat, wo einer von euch beiden mit dem Herz drauf reagiert hat.
Stimmt. Machen wir eine Sommerpause und dann kam nur ein Herz und der andere hat dann auch ein Herz geschickt.
Genau, ne? Super süß.
Ja, wir verstehen uns mittlerweile privat so gut und treffen uns auch so außerhalb des Podcasts. Das ist immer eine große Freude. Mhm. Und ich habe jetzt noch wieder gemerkt, da ging es um Vertragsverhandlungen mit jemandem, der eben was mit uns vorhat und dass wir beide in diesen Verhandlungen gegenseitig gespürt haben, dass der andere dem anderen das Beste gönnt. Mhm. Also ich habe versucht, so das alles so zu gestalten, dass Leon möglichst viel davon hat und ich merkte aber seinerseits, dass er auch mich da so sehr mit ins Boot genommen hat.
Mhm. Superschön. In diesen Tagen erscheint deine Autobiografie, kann man ja sagen, wenn du sie nicht auch ganz alleine geschrieben hast, sondern mit einem sehr guten Freund zusammen, mit dem Till Hoheneder.
Genau, mit dem ich auch alle meine Programme geschrieben habe und schon zwei Romane, ja.
Genau, Blauäugig heißt das Buch und ich möchte einfach mal tatsächlich die ersten Sätze zitieren, weil sie auch so wunderbar zu diesem Podcast hier passen. Alles Unterdrückte steht eines Tages vor der Tür und haut dir zur Begrüßung in die Fresse. Man kann unmöglich wissen, warum das eine passiert und das andere nicht. Was wozu führt, was etwas zerstört oder einen bestimmten Weg nimmt. Was ist ein geglücktes Leben? Wohl nur die eigene Zufriedenheit damit. Das sind die ersten Worte von Blauäugig, der Autobiografie von Atze Schröder. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt mit diesem Buch unterwegs bist und auch so viel von dir zeigst ja auch nochmal?
Ja, das hat so mehrere Facetten. Einmal ist es sehr schön, dass jetzt, wo das Buch schon ein paar Tage auf dem Markt ist, dass es einige auch wirklich gelesen haben und mir tatsächlich auch sehr viel Begeisterung entgegenschlägt. Das finde ich ganz toll, weil du weißt ja nicht, wenn du so ein Buch fertig hast, wird es so verstanden, wie es gemeint ist, kommen die Sätze so rüber und dass es funktioniert, das ist jetzt so eine Befriedigung, die so im Nachhinein einsetzt. Dann hast du ja gerade aus dem Vorwort zitiert und die Stelle, was ist ein geglücktes Leben, als ich das geschrieben habe. Das Vorwort habe ich ohne Till geschrieben. Mhm. Was ist ein geglücktes Leben? An der Stelle habe ich Schluss gemacht und bin erstmal spazieren gegangen und habe gedacht, was ist denn eigentlich ein geglücktes Leben? Und so bin ich auf den Satz gekommen, wohl doch die Zufriedenheit damit. Und so sehe ich das auch. Und naja, dieses Buch habe ich mir ja teilweise auch abgerungen und da war Till auch toll, weil er hat ja schon mehrere Biografien geschrieben, noch nie in so einer Zusammenarbeit. Normalerweise interviewt er dann die Deliquenten und schreibt ein Buch darüber, aber dieses Buch haben wir ja wirklich zusammengeschrieben. Mhm. Da wir auch befreundet sind, kannte der ja auch die tragische Seite meiner Familie und hat mich dann, wenn diese Stellen kamen, immer ermutigt, da weiterzumachen und auch darüber eben zu schreiben. Da bin ich sehr froh drüber. Ja, und es hat Mut gekostet, das so zu tun.
Das glaube ich. Dieser Prozess, den du auch mit Leon durchlaufen hast, war das maßgeblich, würdest du jetzt in der Retrospektive sagen, war das maßgeblich auch ein Grund dafür, warum du diesen Mut aufgebracht hast?
Ja, aber wie ich ja schon im Vorwort geschrieben habe, man kann unmöglich wissen, was wozu führt.
Ja.
Und im Rückspiegel betrachtet kann man die Teile dann vielleicht zusammensetzen. In den letzten zweieinhalb Jahren hat sich eine Menge getan. Eben auch der Podcast mit Leon und eben auch die Reaktion meiner, nennen wir sie mal Stammfans, darauf, wo ich auch nicht wusste, wie reagieren die darauf. Weil wenn ich jetzt bei Facebook oder Instagram mal ein Rezept für einen veganen Hackbraten poste, dann flippen mir auch schon einige aus. Und deswegen wusste ich nicht, wie reagieren eben die Atze-Fans auf so einen Podcast. Die einen reagieren gut und die anderen kriegen es, glaube ich, gar nicht mit. Mhm. Weil der Podcast Betreutes Fühlen hat mir eine Menge mehr. Ja, ich versuche immer das Wort Fan zu vermeiden, also Interessierte oder Follower eingebracht, als ich das vorher für möglich gehalten hätte und vor allen Dingen auch ganz andere, auch Menschen, die vielleicht den Komiker Atze Schröder gar nicht so toll finden.
Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich auch eine andere Form der Wertschätzung.
Ja.
Oder?
Ja, das muss man natürlich jetzt auch mal auf Strecke sehen, aber auf jeden Fall sind viele dabei, die mir schreiben, ich fand dich als Komiker eigentlich nie so toll, aber da gefällst du mir ganz gut.
Was mich bei dem Buch total berührt hat, ist, und wenn du mir jetzt gegenüber sitzt, dann bestätigt sich dieses Gefühl, weil wir sind uns noch nie begegnet, das ist diese Mischung aus dieser Ruhrgebietsauthentizität, die ich einfach auch in mir habe, weil ich auch da wegkomme.
Ja.
Man spürt trotzdem den Komikerarzt. Das Buch ist einfach wahnsinnig unterhaltsam und auch einfach lustig und schön geschrieben. Und da ist aber eine Tiefe dabei, die, glaube ich, die Menschen bis vor 2,5 Jahren nicht kannten von dir. Und diese Mischung berührt einfach total tief. Weiß gar nicht, ob dir das so bewusst ist.
Naja, ich habe es natürlich jetzt in den letzten Tagen auch schon ein paar Mal gehört, auch von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hätte. Zum Beispiel eben vom Playboy-Chefredakteur Florian Beutin, der meinte zum Abschied, also off the record, meinte auch, das Buch ist wirklich mit einer Tiefe und ich habe es gern gelesen. Und insofern nehme ich das natürlich gerne an. Das war natürlich auch die Absicht und von Anfang an das Konzept. Wir haben überlegt, welche Art Buch wollen wir überhaupt schreiben? Worauf haben wir überhaupt Lust? Und man hätte ja auch ein Enthüllungsbuch schreiben können, wo so die ganzen geheimen Geschichten der Promis auftauchen und was sie noch nicht wussten über und so. Da habe ich natürlich in 28 Jahren auch eine Menge mitgekriegt. Aber da hätten wir, glaube ich, nicht so eine Freude daran gehabt. Und dieses Buch haben wir uns wirklich erarbeitet. Wir haben so netto 40 Tage dran geschrieben, aber diese 40 Tage waren auf über 6 Monate verteilt. Mhm. Das heißt, wir haben immer wieder Anlauf genommen, haben uns immer mal wieder gesammelt. Und ich denke, man merkt das eben dann auch so einem Buch an, dass man viel Herzblut reingepackt hat.
Du nimmst die Menschen mit auf deine Künstlerreise, aber du nimmst sie auch ein Stück mit auf deine Heilungsreise, ne?
Ja, das ist wahr. Und ich beschreibe ja auch immer wieder diese Weggabelungen. Und viele davon waren ja unbeabsichtigt. Deswegen passt der Titel blauäugig sehr, 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 weil vieles ist naiv entstanden und vieles ist eben nicht mit dem Kopf entschieden worden, sondern mehr mit dem Bauch. Und da kann man jetzt in der Retrospektive sehen, dass ja Bauchentscheidungen nicht unbedingt die schlechtesten sind.
Aber laut Astrologen tatsächlich in den letzten 200 Jahren nicht angesagt waren. Also da wurde so alles wissenschaftlich und das muss Fakten und Zahlen und so. Da spielte Gefühl halt nicht so eine große Rolle.
Ja, aber das kennt ja jeder auch so ein bisschen, ne? Wenn man hinterher sagt, eigentlich hatte ich kein gutes Gefühl und hätte es lassen sollen. Das ist ja so ein typisches Beispiel dann dafür. Und oft sind es ja genau die Entscheidungen, wo man dann ein gutes Gefühl hatte, die einen dann nach vorne bringen.
Die Unterzeile des Buches ist Mein Leben als Atze Schröder. Und Atze Schröder ist ja tatsächlich nicht nur der Mensch, der mir gegenüber sitzt, sondern gleichzeitig ja auch dein alter Ego, dein bester Freund, ich könnte mir vorstellen, dein härtester Kritiker und manchmal wahrscheinlich auch dein größter Gegner.
Ach ja, ich wünschte, es wäre so. Also was ganz gut ist in der Verbindung zwischen Till und mir ist, Till ist großer Realist. Und der ist in einer schwierigen Familie aufgewachsen mit einem schlechten Verhältnis zu seinem Vater. Das heißt, der musste von klein auf immer sein Radar anhaben, weil immer das Schlimmste passieren konnte. Und er nie wusste, was passiert hier als nächstes. Und ich bin ja in einer sehr gesunden Familie aufgewachsen mit starken Wurzeln. Das heißt, ich sehe die Welt oft nicht so, wie sie ist, sondern wie ich sie gerne hätte. Und wenn du jetzt sagst, dass der eine Atze mit dem anderen spricht und vielleicht der eine Atze den anderen kritisiert. Nee, wir sehen schon beide die Welt durch, ich hätte jetzt beinahe gesagt, rosarote Brille, durch eine himmelblaue Brille, ja.
Also seid euch dann häufig einig.
Ja. Also Kritik ist bei uns meistens nicht so ein Beweihräuchern.
Ist ja auch nicht
hast du auch wieder gut gemacht und so.
Wir feiern uns ja auch, finde ich, zu wenig als Menschen. Wir sind ja gerade unsere Generation, sind ja echt zu bescheiden, also ich auf jeden Fall zu Bescheidenheit extrem angehalten. Nimm dich nicht so wichtig, spiel dich nicht so auf.
Ja. Und jetzt, wo du sagst, nimm dich nicht so wichtig, eigentlich finde ich den Spruch gar nicht so schlecht. Weil das heißt ja nicht, dass man sich nicht wertschätzt, aber nimm dich nicht so wichtig, meint ja auch, sei nicht so egoistisch und guck erstmal, ob es auch so im Einklang mit allem anderen ist. Nimm dich nicht so wichtig ist der Spruch, den ich bei Matze Hilscher im Podcast auch auf die berühmte Plakatwand habe schreiben lassen. Und diese Plakatwand wird es ja jetzt wirklich geben. Er hat am Potsdamer Platz die berühmte Plakatwand für ein Jahr, glaube ich, zur Verfügung gestellt bekommen.
Ach, irre. Okay.
Und er hat mich letzte Woche angerufen, ob ich was dagegen hätte, wenn wir darauf schreiben, nimm dich nicht so wichtig, Atze Schröder.
Ist ja süß. Also kleiner Querverweis, wer Hotel Matze noch nicht kennt, auch ein Podcast, der unbedingt hörenswert ist, weil der ja auch eine unschlagbare Empathie hat und einfach ganz, ganz tolle Interviews führt.
Ja. Und auch bei mir war es ja so, das war ja noch vor der Landsendung, dass ich beim Hotel Matze war. Jetzt sitzt ja Carlo, mein Tourmanager, hier mit im Raum. Der hat mich damals da zur Aufnahme gefahren und dann habe ich Carlo gesagt, ja, in einer Stunde bin ich sicher fertig. Und so nach 3 Stunden kam ich da erst wieder raus und Matze hatte mich so in so eine Lage gebracht, Gott sei Dank, dass ich auch über Dinge erzählt habe, über die ich vorher gar nicht dachte, dass ich sie erzählen würde.
Dieser Auftritt bei Lanz, der uns, glaube ich, allen in Erinnerung ist, den du gerade erwähnt hast, ohne jetzt wieder zu tief einsteigen zu wollen. Aber ich glaube, das war in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit vielleicht der Beginn der Transformationsreise des Atze Schröder.
Ja. Wobei der Weg war vorher schon ein wenig eingeschlagen. Ja. Das war zwar nicht beabsichtigt da in der Landsendung. Ich habe gedacht, ich bin da nur für Witze zuständig. Genau. Aber es hat sich so ergeben. Und da muss ich dir jetzt tatsächlich doch auch recht geben. Betreutes Fühlen ist daran beteiligt. Mhm. Und aber eben auch Hotel Matze, weil als ich anfing mit Podcast, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was Podcast überhaupt ist. Mhm. Und dann kam zufälligerweise, bevor wir angefangen sind, noch die Einladung zum Hotel Matze. Und da habe ich gedacht, na ja, jetzt höre ich mir mal Hotel Matze an und eben auch ein paar andere Podcasts. Und so bin ich erstmal richtig in das Thema Podcast eingestiegen. Und Matze hat mir zum ersten Mal gezeigt, nämlich die Reaktion seiner Hörer, dass es ganz gut ist, auch mal Privates zu erzählen. Hm. Und das hatte ich vorher nicht so eingeschätzt, beziehungsweise hätte ich vielleicht nicht den Mut dazu gehabt.
Es ist so verrückt. Also ich finde diese Bewegung, die da, also ich nehme die überall an allen Ecken wahr, interessanterweise auch oder vielleicht auch logischerweise während dieser Zeit der Pandemie, dass die Menschen anfangen, sich zu öffnen. Und über Privates zu sprechen, bedeutet ja nicht automatisch, über jede Beziehung, die man in der Vergangenheit hatte, herzuziehen oder Ex-Partner durch den Dreck zu ziehen oder was auch immer. Aber ich glaube, das, was gerade passiert ist, dass wir alle feststellen, dass wir verletzlich sind, dass wir Menschen sind, dass wir alle Traumata haben in unseren Familien, dass wir Ängste haben und einfach alle haben damit zu kämpfen, auch ein Atze Schröder natürlich.
Ja, und deswegen hat es ja vielleicht auch so eine Fallhöhe, wenn so nach dem Motto, wenn ein Atze Schröder darüber sprechen kann, dann kann ich es mit Sicherheit auch. Und das ist ganz schön, eben was da so an Rückkopplung kommt. Kommentare, Mails und so weiter. Das ist wirklich schön.
Bekommst du Feedback auch da von Kollegen? Weil es haben ja viele auch in den vergangenen 2 Jahren, Kurt Krömer, Thorsten Sträter, Nora Tschirner. Und euch verbindet ja interessanterweise auch alle der Humor.
Ja.
Es sind ja so Menschen, wo die ja scheinbar, unterstreiche ich jetzt sehr dick, scheinbar immer in der Sonne des Lebens stehen und immer gut drauf sind. Alles ist total funky. Und innen drin sieht's dann so oft anders aus. Ist ja auch interessant.
Ja, das ist wirklich auffällig, dass gerade bei Unterhaltungskünstlern, sagen wir mal, da im Hintergrund oft eben auch eine dunkle Seite ist. Und die Schlauen verschweigen das auch nicht, stelle ich mal so fest. Und man sieht ja jetzt auch an dem Erfolg des Buches von Kurt Krömer, ich glaube nicht, was du denkst, wo es um seine Depressionen geht, wie viele Menschen das auch wirklich interessiert. Mhm. Und ich weiß auch immer, wenn wir bei Betreutes Fühlen Folgen machen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, ausgebrannt sein, eben Depression, Panikattacken und so, dass da ein Rieseninteresse dran ist. Mhm. Das scheint wohl viel, viel mehr Menschen zu betreffen, als man denkt.
Ja, und ich glaube, es kommt auch, ich glaube, die Depressionen haben die Rückenschmerzen längst abgelöst als Volkskrankheit.
Ja.
Und es kommt halt aus so einer Stigmatisierungsecke raus gerade, ne? Und da leisten dann natürlich auch so Menschen wie du, die so in der Öffentlichkeit stehen und auch anfangen, über ihre Ängste zu sprechen, natürlich auch eine wertvolle Arbeit. Also
ja, wenn man es halt normaler macht und nicht wie früher eben als Krankheit stigmatisiert. Und früher zu einer Therapie zu gehen, Psychotherapie, das war ja wirklich so ehrenrührig, dass die meisten gar nicht drüber gesprochen haben. Und heute kannst du es ganz normal erzählen.
Ja.
In deinem Freundeskreis, in deiner Clique, am Arbeitsplatz, ohne dass du als die Verrückte oder der Verrückte abgestempelt wirst.
Ja, Gott sei Dank. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem Podcast angefangen jetzt vor 1,5 Jahren und hatte eine der ersten Gäste war Stefanie Stahl.
Oh ja.
Und da sprach ich eben auch über meine Therapie. Und die war zu dem Zeitpunkt, heute wäre das sicher anders, war sie noch so, ich fände sie ja krass, dass ich da so offen wäre und so so mutig. Und ich habe das gar nicht als mutig empfunden, weil ähnlich wie du, ich finde es einfach super wichtig, dass wir anfangen, darüber normal zu reden.
Ja, aber da siehst du auch mal, was anderthalb Jahre schon bewegen können.
Ja.
Und Stefanie ist sicher, die ist eine sehr erfahrene Therapeutin, muss man ja auch dazu sagen. Sonst wäre sie nicht so sattelfest. Und die ist ja auch schon knallhart.
Sehr. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich sie unbedingt als Therapeutin habe. Ich finde sie super, aber als Therapeutin ist sie schon echt tough cookie, ne?
Ja, finde ich schon, ne? Also ich schade, dass sie ist ja eigentlich Hamburgerin, die wohnt ja in Trier.
Ja.
Und ich fände es gut, wenn sie in Hamburg wäre, dann würde ich mir einmal im Monat da die mentale Krawatte gerade rücken lassen.
Macht die nix online?
Ja, wir telefonieren ab und zu mal und die ist ja absolut zauberhaft. Und von daher wäre es mir ganz recht, wenn die wieder zurück nach Hamburg gehen würde. Dann könnten wir wenigstens ab und zu mal essen gehen.
Ja, nett, sehr schön. Du sprichst in deinem Buch über deine ganz jungen Anfänge, also wirklich vom kleinen Arzt, wie es über die Bühne ging. Mir war zum Beispiel überhaupt nicht bewusst, dass du auch richtig professioneller Bühnenmusiker warst.
Ja, ja.
Und beschreibst in einem Kapitel, dass es ist ja auch echt gut gelaufen für dich, so in den 20ern. Und trotzdem warst du aber auf dem Weg zum echten Misanthropen. Also wirklich voller Wut und...
Ja, ich war so ein Musiker-Zombie und der ja zum Schluss auch, wir haben ja nur noch Sachen nachgespielt als Coverband.
Mhm.
Und wenn du dann 180 Jobs im Jahr hast und spielst jeden Abend das gleiche Programm, irgendwann fängst du an, die Musik zu hassen. Und so weit war es bei mir. Ich habe überhaupt keine Musik mehr gehört. Und wenn ich in ein Auto eingestiegen bin, wo schon das Radio lief, da habe ich gesagt, mach bitte das Radio aus. Also da musste dringend was passieren.
Mhm. Und wer war das Zünglein an der Waage, das dir da so ein bisschen das Bewusstsein für geöffnet hat und gesagt hat, so geht's nicht weiter?
Also in Sachen Musik war das tatsächlich eine Begebenheit. Wir saßen zu dritt im Auto und der Fahrer legte eine Kassette ein, das gab's ja damals noch. Und unser Keyboarder, der genauso drauf war wie ich, drückte dann auf Eject, nahm die Kassette und warf die aus dem Auto.
Ups.
Und da habe ich gedacht, so jetzt, wir entwickeln uns gerade zu echten Musikhassern.
Mhm.
Hier muss was passieren. Und das war so der Trigger, um da auszusteigen.
Mhm. Schreibst darüber, dass du, wenn du jetzt zurückblickst, immer viel Wut auch in dir hattest.
Ja.
Und viel Traurigkeit auch. Und auch das ist ja ein Prozess, bis man da... Ja, das überhaupt anfängt zu spüren. Kam das spät oder?
Ja, das kam sehr spät. Also die Wut habe ich sicher viel mehr gespürt als die Traurigkeit. Ich war überwiegend gut gelaunt in meinem Leben. Ab und zu gab es mal so Phasen, wo man dann etwas melancholisch wurde. Aber so durch das Schicksal der ganzen Familie und durch die Tragödien in der Familie, die ich dann endlich auch mal bearbeitet habe, konnte ich da eben auch Licht reinbringen. Und dadurch ist das Problem, wenn es dann eins war, viel, viel kleiner geworden. Also im Moment würde ich sogar sagen, ist verschwunden. Klar bin ich ab und zu nochmal traurig, aber so diese Wut, die hat sich eigentlich aufgelöst.
Auch das ist ja was, wo langsam bei den Menschen der Groschen anfängt zu fallen. Also ich weiß, als ich angefangen habe, so diese ganze Therapiearbeit zu machen, ich bin auch schon lange dabei, habe ich immer gedacht, ich gehe jetzt so und so lange in die Therapie und dann ist alles so fluffig und dann werde ich nie mehr traurig sein.
Ja.
Und nie mehr desillusioniert.
Dann bist du repariert.
Dann bin ich repariert, endlich ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft.
Ja.
Aber ich erinnere mich an den Moment, als meine Therapeutin mich anschaut, als hätte ich den Verstand verloren und sagte... Du lernst damit zu leben, mit deiner Traurigkeit.
Ja. Naja, und Amplituden hat ja jedes Leben. Und man muss es vielleicht ja auch umarmen. Und das ist ja, manchmal ist es ja ganz gut, wenn man etwas ruhiger wird, stiller wird, melancholisch wird, weil man vielleicht da auch wieder Kraft schöpft für Höhenflüge.
Mhm, absolut. Und du scheinst ja auch, zumindest wirkt es so in den Gesprächen, die du mit Leon führst, also das scheint so, als ob du dir auch super viel Gedanken machst um die Themen und dann ist ja Melancholie eigentlich, also ich finde, ein Mensch zu sein, der viel nachdenkt und nicht melancholisch, ich glaube, das geht nicht.
Ja, das glaube ich auch. Und tatsächlich ist es so, dass ich nach unseren Aufnahmen eigentlich noch viel mehr darüber nachdenke. Meistens gehe ich wohne ja in der Nähe der Alster in Hamburg, gehe ich erstmal an der Alster spazieren und denke darüber nach, was wir gerade aufgenommen haben. Und mir bringt das echt eine Menge, da viele Einsichten, viele Aha-Effekte und vieles. Wir haben jetzt gerade eine neue Folge gemacht über das Nein-Sagen, die ist jetzt letzten Dienstag rausgekommen. Und ich bin so ein typischer Nicht-Nein-Sagen-Könner.
Mhm.
Und da ist mir so viel nochmal klar geworden. Ich habe mir dann vorher nochmal so ein paar Punkte aus meinem eigenen Leben erarbeitet, welche Form von Ja-Sager ich bin, in welchen Fällen ich Ja sage, obwohl ich eigentlich Nein meine. Mhm. Und das hat mir sehr viel über mich selber erzählt, ja.
Mhm. Gibt es ein spezielles Feld, wo dir Nein sagen schwerer fällt, eher privat oder eher beruflich?
Beruflich gar nicht so sehr, das habe ich gelernt. Sonst kann man das, glaube ich, auch so eine lange Karriere gar nicht überleben. Mhm. Außerdem habe ich ja immer noch meine Agentur, die für mich Nein sagt. Ich sage gern mal Sachen zu und die Agentur sagt dann in aller Ruhe wieder ab. Aber so im Privaten möchte ich natürlich auch meinen Freunden und Bekannten gefallen. Und da sage ich gerne mal Sachen zu, die mich direkt nach dem Auflegen auch schon fast wieder ärgern.
Da ist das entscheidende Wort natürlich gerade gefallen.
Ja. Und ich könnte es ja auch einfach vertagen. Ich könnte ja sagen, überlege ich mich, ich rufe später zurück und könnte dann ein gutes Nein begründen. Aber das ist ja jetzt auch schon wieder eine Erkenntnis aus unserer letzten Sitzung.
Ja, es ist wirklich ein bisschen immer eine Sitzung, das ist echt süß.
Ja, weder Leon noch ich sind ja Therapeuten und er sieht sich ja eher als Wissenschaftsjournalist und beleuchtet oder berichtet über Studien, die es gibt und wie die zu bewerten sind und ich jetzt mehr so aus dem prallen Leben. Und trotzdem kommt uns das wirklich so vor, als würden wir beide immer mit einem Lerneffekt aus so einer Aufnahme rausgehen.
Das ist ja besonders schön, weil euch zwei trennen, glaube ich, 25 Jahre. Ne?
Ja.
Bringt er dir nochmal eine andere Perspektive auf die Dinge mit? Oder stellst du fest, dass auch in dieser Generation, weil wir sind ja so die Kinder der Kriegskinder.
Ja.
Und der Leon ist schon wieder die nächste Generation. Spürst du da Unterschiede, was diese Themen angeht?
Total. Mhm. Also damit bin ich auch besonders dankbar für. Und das ist selten, dass es so einen Podcast gibt, wo eben der junge Mann mit dem älteren Mann spricht. Ich bin jetzt noch kein alter Mann, aber natürlich eben Best Ager im besten Falle. Mhm. Und das gibt's wenig in der Landschaft, in der Interviewlandschaft, dass der junge Mann mit dem älteren Mann spricht. Und ich glaube, dass das neben den psychologischen Lerneffekt, den man bei unserem Podcast hat, dass das auch die Attraktivität des Podcasts ausmacht. Mhm. So die ersten 20 Minuten reden wir eher so über Allgemeines und das ist ja teilweise schon Clash der jungen und der alten Welt.
Was mich an dieser Podcast-Welt so fasziniert, weiß ich nicht, wie es dir geht, dass es hat so neue Möglichkeiten eröffnet. Es gibt auch wahnsinnig viele Podcasts, die sind einfach großer Unfug, aber es gibt einfach so viele wertvolle Podcasts, ja, die so vielen tausenden Menschen helfen. Die meisten kosten nichts.
Ja.
Und es hat auch, finde ich, für uns Medien oder Unterhaltungsleute eine komplett neue Welt aufgemacht. Da sitzt niemand mit einer Quote im Nacken dahinter, niemand mischt sich ein, sondern es ist total frei.
Ja, es ist so ein bisschen so, wie die Interviews früher im Radio waren.
Ja.
Und bevor es das Formatradio gab und die Hits der 80er und 90er und das Beste von heute und so. Und im Formatradio ist ja nicht viel Platz für lange Sätze, für große Gedanken. Und das funktioniert. Ist ja eigentlich ein Schlag ins Gesicht derer, die immer gesagt haben, so lange Interviews funktionieren nicht im Radio. Stimmt ja einfach nicht. Ne? Man sieht ja, wie viele Zuhörer, wie viele Follower bei den großen Podcasts sind und bei denen, die vielleicht noch kommen. Und gerade die Themenpodcasts erarbeiten sich ja so über die Zeit dann auch wirklich ein großes Publikum.
Wenn man dir vor 5 Jahren gesagt hätte, dass du mal, da lacht er schon, dass du mal so erfolgreich sein würdest mit so einem Format, hättest du es geglaubt?
Nee, hätte ich vor 3 Jahren noch nicht geglaubt. Streng genommen vor 30 Monaten noch nicht. Also ganz am Anfang, als wir zusammen saßen, habe ich auch gedacht, ja komm, ich mache das hier, habe ich auch meiner Freundin erzählt. Wir probieren das jetzt so ein bisschen, stellen alle fest, das bringt nichts und dann können wir uns wieder anderen Sachen zuwenden.
Interessant.
Verrückt, ne? Wie das Leben so spielt.
Ja,
auch da ist der Ball auf die richtige Seite gefallen, hätte ich nie so geplant.
Hatte das Universum andere Pläne mit dir?
Genau, hat mich so ein bisschen in die richtige Richtung gestupst.
Es geht in diesem Podcast auch sehr um individuelle Heilungsreisen und um Transformation. Das sind ja so Worte, die sind sehr überstrapaziert gerade, aber irgendwie finde ich es auch schöner, dass sie mal überstrapaziert sind, bevor wir gar nicht drüber reden.
Ja, absolut. Gerade das Wort Transformation ist ja wichtig und richtig.
Ja.
Und das passt eigentlich auch immer, wenn man es anwendet, wenn man nicht völlig von Sinnen ist. Aber jetzt bin ich 56 und ich sehe bei Männern speziell, Frauen haben da, glaube ich, ein etwas offeneres Ohr und etwas mehr Gespür dafür. Vielleicht auch mehr Lust darauf, auf diese Themen. Und das haben Männer oft nicht. Und ich sehe immer, wenn Männer 50 werden, das ist jetzt meine eigene Empirie, das ist nicht durch Studien belegt, aber das ist eben das, was ich beobachte. Männer, die 50 werden, sind oft plötzlich verunsichert. Also die Kraft lässt nach, der Testospiegel sinkt, man sieht vielleicht irgendwann ein, man ist doch nicht der Geilste auf der ganzen Welt. Man wird wahrscheinlich kein großer Fußballspieler mehr, man wird wahrscheinlich ja bei Olympia nichts mehr reißen. Und das ist natürlich jetzt alles bildlich gesprochen, ne? Aber dass man einsieht, man ist einfach ein normaler Mensch und keine Maschine. Mhm. Das setzt bei vielen Männern mit 50 ein und viele fliegen auch aus der Kurve. Und im günstigsten Falle, wenn sie sich auf sich selber einlassen oder sich vielleicht sogar Hilfe holen, auch therapeutische Hilfe, machen sie eine Transformation durch und die führt normalerweise zu einem glücklicheren, zufriedeneren Leben.
Und die führt auch in den meisten Fällen, und das schilderst du ja auch in deinem Buch, meistens auch über die Reise zurück in die Vergangenheit und über die Herkunftsfamilie und sich das alles anzuschauen. Würdest du auch so weit gehen und sagen, man kommt gar nicht drumherum?
Ja, so weit würde ich gehen. Ja. Also wenn man seine Vergangenheit nicht beleuchtet. Ich kann jeden verstehen, der sagt, mir ist so ein Mist passiert in meiner Kindheit oder in der Familie. Die Tür zu dem Keller lasse ich geschlossen. Wenn der Leidensdruck nicht besonders hoch ist, dann kann man das auch so machen. Mhm. Und man unternimmt ja erst immer was, wenn man leidet. Und wenn man diesen Leidensdruck hat, dann sollte man wirklich auch versuchen, Stellen zu beleuchten, die man ja irgendwo vergraben hat. Weil, wie ich schon im Buch sagte, alles Unterdrückte steht eines Tages vor der Tür.
Mhm. Wie war denn das bei dir? Weil das ist eine Erfahrung, die ich aus meiner Geschichte kenne. Ich arbeite auch mit Menschen im psychotraumatologischen Bereich und habe eine ganz gute psychologische Grundausbildung mittlerweile. Und ich stelle immer wieder fest, dass die meisten vor allem Angst haben davor, die Eltern zu demontieren. Also den Ruf der Eltern zu beschädigen oder ja, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Ist dir das schwer gefallen in deiner Reise?
Naja, jede Familie hat ja ihr Narrativ.
Ja.
Und das mit dieser Erzählung der Familie sind ja immer Glaubenssätze verbunden. Mhm. Und die sind ja tief in uns verankert. Dass es ganz klar ist, dass du nicht mal in diese Richtung denken magst, weil dein Glaubenssatz, der seit Kindheit in dir ist, dir verbietet, überhaupt so ein Denkmodell überhaupt mal zuzulassen. Und man kommt nicht umhin, die Eltern auch mal vom Sockel runterzuholen. So im Kleinen macht das ja wahrscheinlich jeder, weil jetzt weißt du, was Mama jetzt wieder gesagt hat oder Papa, der ist so stieselig, ne, und so weiter. Aber da mal wirklich ranzugehen und auch mal eben die Motivation der Eltern zu verstehen. Und wie sind die da hingekommen? Und warum haben die so ein Mindset? Wieso haben die diese Lebenseinstellung? Das ist ja oft auch ein Überlebenskonzept für die gewesen. Ja, und irgendwann haben die sich so verfestigt, dass sie uns Kindern so vorgekommen sind, als könnte die Welt wirklich nur so funktionieren. Und irgendwann merkt man halt, dass Eltern nicht alles wissen. Mhm. Bis zu einem gewissen Alter denkt man das ja. Und deshalb werden diese Glaubenssätze, die wir als Kinder inhaliert haben, ja auch immer schwer zu entfernen sein. Aber man muss sich damit beschäftigen.
Und es ist ja trotzdem möglich, sage ich jetzt mal, du hast gerade gesagt, die Eltern vom Sockel zu nehmen, vielleicht aber auch die Eltern einfach als fehlerhafte Menschen zuzulassen, weil es sind halt einfach auch Menschen, die ihre eigenen Wunden tragen. Und trotzdem hast du einen ganz guten Weg dann wieder hingefunden und ein gutes Verhältnis ja auch. Also ich habe dich im Interview gehört mit dem Jörg Thaddäus, wo du ja auch total liebevoll dann sprichst über den Papa und so.
Ja, das genau das, was du sagst, ist es ja. Man kann die Eltern ja weiter lieben, aber man muss auch mal erkennen, dass sie eben nicht perfekt sind und dass sie ihre Fehler haben und dass sie eben auch Abgründe haben, dass sie auch eine Wut haben, dass sie auch eine Traurigkeit haben und die für sich eben dieses Konzept entwickelt haben, nach außen hin ganz gut dazustehen, vielleicht auch eben vor ihren Kindern besonders gut dazustehen. Gleichwohl hat es auch in deren Leben immer mal wieder Stellen gegeben, wo die verzweifelt waren. Und das macht sie ja eigentlich noch besser, wenn man das erkennt und denen das eben auch zugesteht.
Ja, was wir für tolle Wundertüten trotzdem geworden sind, oder? Heute als Erwachsene schauen uns an.
Ja, ja. Aber das Schöne ist ja, das finde ich eigentlich so das Beste. Und das habe ich ja im Buch auch als letzten Satz geschrieben, dass mein Vater gesagt hat, nicht nervös werden, Junge, das Beste kommt noch. Mhm. Und das verstehe ich eben so, dass man sich als Mensch entwickelt. Und ja, das ist ja die Aufgabe, sich als Mensch zu entwickeln. Wenn man stehen bleibt, das empfinde ich immer so als Kapitulation. Und man sollte doch selbst mit Mitte 80 immer noch neue und frische Ideen für sich haben und immer noch mal schauen, kann ich irgendwo was lernen? Und dies, mich haben immer alte Menschen, also wirklich alte, waren jetzt über 80, beeindruckt, die immer noch interessiert an allem sind. Die immer noch sagen, Mensch, ne, wie hast du das denn damals gemacht? Du hast, oder sich Geschichten auch merken, haben dich dann irgendwo auf einer Familienfeier getroffen oder auf einem Geburtstag, sich aber auch gemerkt, was du als nächstes vorhast und dich ein Jahr später fragen, sag mal, wie ist das denn ausgegangen, wie hast du das weitergemacht? Sowas hat mich immer sehr beeindruckt.
Ja, das ist dieses Phänomen der Neuroplastizität, ne? Dass wir ja mittlerweile wissen, dass dieses Gehirn eigentlich immer die ganze Zeit nur weiter gefüttert werden will. Schau dir Helmut Schmidt an, ne? Wie super fit der war und wie wach der war noch über 90. Hättest du den zu Hause irgendwo geparkt und so Doku spielen lassen den ganzen Tag, hätte der wahrscheinlich auch anders am Leben teilgenommen.
Ja, unbedingt. Deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man, und das ist ja eben nicht so, ne? Du gehst ja mit 65 in Rente im Regelfall und dann sind die meisten so in ihren Ruhestand entlassen und das finde ich ganz schlimm. Mhm. Man muss doch noch was bewegen und so wie wir immer mal wieder drüber nachdenken, wie schaffen wir den Zivildienst mal wieder, der ja eng eben mit der Wehrpflicht zusammenhängt und mir wäre lieber, wir hätten eine Wehrpflicht und dadurch den Zivildienst auch, weil mein eigener Zivildienst hat mir auch eine Menge gebracht. Den hätte ich nicht gemacht, wenn ich es nicht gemusst hätte. Aber hinterher, oder sagen ja viele, da habe ich eine Menge erfahren. Und man sollte für Männer wie Frauen eben soziales Jahr einführen. Mhm. Und jetzt kommt's. Und auch für Rentner. Mhm. Und das muss ja nicht sein, dass sie den Park sauber machen. Aber so dreimal die Woche eine Lesestunde irgendwo. Auf jeden Fall irgendwas, was sie sozial nochmal beansprucht, halte ich für gesellschaftlich relevant und auch ein Riesenvorteil.
Ja, und ich glaube tatsächlich auch eine Win-Win-Situation, weil ich meine, ich hätte mal gelesen, dass das, was die grauen Zellen, die sich ja doch reproduzieren bis ins hohe Alter, aber die müssen halt gefüttert werden mit Software sozusagen. Und das, was die grauen Zellen am meisten füttert, ist sozialer Umgang mit auch Jüngeren. Ja. Also sprich, so eine Lesestunde wäre wahrscheinlich echt ziemlich clever.
Ja. Oder ich mit dir, ne? So, weißt du, ich mache Spaziergänge mit dir, dann bin ich mit einer Jüngeren unterwegs und ja, profitiere
so viel
dann,
jünger, ne? Bin ich nicht. Aber vielen Dank. Du hast dich, auch darüber liest man im Buch, sehr viel auch mit Familienrecherche auch beschäftigt.
Ja.
So Sachen wie Epigenetik, transgenerationale Traumata oder so. Fasziniert dich das?
Total, ja. Das ist ja das, was wir eben besprochen haben, ne? Weil das macht ja was mit uns und das wirkt sich aus. Das so, sobald man die Fühler da ausstreckt und die Nase da rein, gibt's ja eben diese Faszination, dass alles, was passiert ist, auch eben in dir drin ist und dich beeinflusst in jeder kleinsten Entscheidung. Und das ist auch absolut faszinierend.
Ja, ist irre auch, wie viele Generationen das scheinbar zurückgeht und dass es auch richtig in den Zellen abgelegt ist.
Ja,
ne?
Ja, das war auch eine Sache, die ich erst lernen musste, dass eben gerade auch diese ganze Tragik in unserer Familie, auch die vielen Selbstmorde und so, dass es eben in die Gene übergeht.
Mhm.
Und mich hat es Gott sei Dank nicht getroffen, aber ich weiß, dass die Kinder meiner Cousinen und Cousins, dass die auch teilweise davon berichten, dass sie eben Selbstmordfantasien haben und Träume in diese Richtung. Das ist absolut faszinierend. Das lässt sich ganz gut behandeln, aber man muss sich darum kümmern.
Gibt es ein fantastisches Buch zu, würde ich auch neben deinem in die Shownotes packen, und zwar von einem amerikanischen Psychiater und Epigenetiker, der heißt Mark Wolin, und das Buch, ich habe das in dem Podcast auch schon mal erwähnt, heißt Dieser Schmerz ist nicht meiner. Fantastisch.
Oh, aber da sprichst du jetzt einen ganz wunden Punkt an, weil das ist genau das, was ich in der Therapie gelernt habe, dass das Verhalten meines Opas, ich sag's jetzt mal so einfach, wie es geht, und das, da geht's ja auch um Epigenetik, dass es nicht meine Schuld ist, dass ich die Schuld bei ihm lasse, dass ich Schuld nicht schultere, dass ich die nicht annehme, sondern auch wirklich ganz klar sage, das ist deine Schuld, die kannst du nicht weitergeben, die lass bei dir. Und allein dieser Step, der hat sich so gelohnt für mich.
Ach, da schießen mir fast die Tränen in die Augen.
Ja, genau so. Also ich hatte Gott sei Dank eine sehr erfahrene Therapeutin und für die war das relativ schnell klar. Und für die war der Weg auch sehr schnell klar, wie man diese Schuld zurückgibt und nicht annimmt.
Wie wunderbar. Deswegen sind solche Gespräche und euer Podcast so wichtig, weil auch bei Therapeuten, also da jemanden noch zu finden, der so einen offenen Blick hat für alles und das nicht ausschließt, dass es so etwas gibt. Und die Wissenschaft weiß ja, dass es das gibt. Seit den 90ern ist die Epigenetik ja anerkannt. Das ist ja kein Hexenwerk.
Ich hatte eine Therapeutin, die war schon über 70, schlaue Frau. Und wir saßen so eine Stunde zusammen und die hat erstmal so alle Eckpunkte notiert von mir. Und irgendwann gucke ich sie so an und meinte, ich nenne jetzt nicht den Namen, ne? Aber Frau Dr. Sohn, so, Sie dürfen nicht vergessen, ich bin ein großer Betrüger am Leben. Und dann atmete sie so durch, lehnte sich zurück und sagte, das habe ich doch schon nach 10 Minuten gemerkt. Mm-hmm. Das ist immer gut, wenn man erfahrene Therapeuten hat.
Mm-hmm. Aber das ist ja auch eine Aussage, ne? Ich bin ein großer Betrüger am Leben.
Naja, ich, wie gesagt, ich bin jemand, der die Welt so sieht, wie er sie gerne hätte. Und meistens sehr positiv, also der Pippi-Langstrumpf-Effekt. Und jetzt könnte man mir vornehmen, ich müsste das alles etwas realistischer sehen, aber das ist dann der Selbstbetrug, der da stattfindet. Aber ich lebe ja damit ganz gut und ich sag mal, wenn mir der, um das Wort Scheiße zu vermeiden, wenn es mir bis zur Unterlippe schon steht und ich gehe aber trotzdem noch davon aus, der Champagner ist hier gerade ein bisschen prickelig, dann ist das für mich nach wie vor das bessere Bild.
Aber es ist ja eine mega Ressource.
Ja. Und letztendlich, deswegen passt blauäugig ja so gut. Ja. Die Sachen gehen für mich hier toi, toi, toi immer gut aus. Und so langsam vertraue ich dem Glück auch. Aber die Reise musste ich auch erstmal machen. Ich habe schon immer alles etwas zu naiv beurteilt, zu naiv positiv beurteilt. Aber ich vertraue dem jetzt.
Ja, also so ein Pippi-Langstrumpf-Anteil zu haben, gerade wenn man ein bisschen Gepäck mitnimmt auf die Reise, auch aus seiner Familie, es ist ja eine der tollsten Ressourcen, die man haben kann, weil da ist natürlich, also Pippi Langstrumpf hat ja auch so ein Urvertrauen in das Leben, ne? Dass es immer gut wird und du sitzt ja auch noch hier. Also.
Ja, genau. Auf nach Takatuka.
Ja, super schön. Was lernst denn du noch über Atze Schröder, was du noch nicht weißt oder wusstest?
Letztens ging es ja erstmals wieder los mit der Tournee, vor 3 Wochen ungefähr. Mhm. Und da habe ich jetzt nach all den Jahren, nach 2 Jahren Bühnenabstinenz gelernt, dass man einfach auch Spaß auf der Bühne haben kann. Mhm. Also es ist schon eine Menge Text, mit dem ich da unterwegs bin, aber ich habe immer versucht, mehr oder weniger als Dienstleister da meinen Job zu machen und den möglichst gut, eben dass die Halle auch begeistert ist. Aber ich habe für mich jetzt gelernt und entdeckt, dass ich einfach auch nur Spaß auf der Bühne haben kann.
Bist du sanfter mit dir geworden?
Oder genussvoller, sagen wir mal.
Ach, schön.
Ja.
Ist ja in deinem Beruf auch nicht so gang und gäbe, ne? Ist man schon auch selber sein härtester Kritiker.
Ja. Es gibt ja auch viele Komiker, die absolut mit sich hadern und immer wieder von Selbstzweifeln zernagt sind. Aber ich habe da mehr denn je Spaß daran.
Und merkst du, dass diese Arbeit, die du in den letzten 2,5 Jahren durchlaufen bist und auch dieser Prozess mit dem Leon und das alles, hat es Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du auf die Bühne gehst? Jetzt mal von deinem Innenleben ganz abgesehen, das, was du machst auf der Bühne?
Ich kann natürlich nicht genau beurteilen, woher dieser Effekt kommt. Ob es jetzt von meinem Auftritt auf der Bühne kommt oder ob das Publikum, weil sie mich jetzt von der anderen Seite kennengelernt haben, eben auch anders vorgespannt ist. Und das ist auch wieder der typische Atze-Effekt. Da denke ich, eigentlich ist mir auch egal, Hauptsache es funktioniert.
Mhm. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch.
Ja, danke für die Einladung.
Ich würde gerne mit dir am Schluss etwas machen, das mache ich mit allen meinen Gästen. Mhm. Moment, es raschelt. Ich habe das jetzt schon so oft gemacht und ich kann es immer noch nicht auswendig. Was sagt das über mich, ist die Frage. Dass ich lässig bin, das gefällt mir gut. So, also ich beginne einen Satz und würde dich bitten, diesen Satz zu Ende zu führen.
Ja.
Atze Schröder, das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist?
Vorhang zur Seite schieben und jetzt ohne Witz, klingt wie Klischee, mich wirklich auf den Tag zu freuen. Ich stehe da am Fenster und freue mich auf den Tag.
Am besten entspanne ich mich, wenn ich
spazieren gehe. Am liebsten im Moment in Hamburg. Und da ist egal, ob Alster oder Elbe. Hauptsache Blick aufs Wasser.
Meinem inneren Kritiker, da ist er, begegne ich, indem ich
ihn in den Arm nehme und sage, alles wird gut.
Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich
Alles, was den normalen Alltag angeht, das heißt einkaufen, kochen, Fenster putzen, bei all diesen Sachen komme ich immer noch an meine Grenzen.
Bevor ich schlafen gehe.
Ja, im günstigsten Falle lese ich noch was. Mhm. Also wenn es geht, lese ich immer noch ein paar Zeilen und ich schlafe dann einfach besser, wenn ich vorher gelesen habe.
Mhm. Als ich 20 war, dachte ich,
dass ich nicht alt werde und ich doch eigentlich auch eine Zumutung für die Gesellschaft bin. Ich war ein ziemlicher Querulant, Hooligan, Terrorist, ja.
Was bist denn du im Sternzeichen?
Waage.
Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass...
Ui. Was weiß ich jetzt, was ich... Ach so, wie schön es ist, in der Großstadt zu leben. Ich habe ja lange auf dem Lande gelebt und dieser Entschluss, in die Großstadt nach Hamburg zu ziehen, der kam eigentlich zu spät. Das hätte ich gerne früher gewusst, wie schön es da ist.
Was diese Welt dringend braucht, ist...
Oh, das ist natürlich eine gemeine Frage, gerade in diesen Zeiten, wo alles auf dem Kopf steht. Also vor einem Jahr oder vor ein paar Monaten hätte man ja noch ganz anders geantwortet. Jetzt, wo wir wissen, dass Krieg tatsächlich auch möglich ist, was diese Welt braucht, mehr Konsens. Geht ja nur darum. Aber das Böse wird nicht aussterben. Und wir sind ja alle damit aufgewachsen, dass irgendwann keiner mehr hungert, es keine Kriege mehr gibt, alle in Frieden leben und alle Krankheiten besiegt sind. Und deswegen sage ich vielleicht jetzt ganz untypischerweise an dieser Stelle, wir brauchen mehr Realismus. Sagt natürlich der Richtige.
Achtsamkeit bedeutet für mich?
Tatsächlich gesünder leben, sich gesünder ernähren, viel zu schlafen, sich zu bewegen und viel Liebe.
Und, das ist die Überleitung zum letzten, Liebe ist?
Ach, ganz profan. Wenn ich die Hand meiner Freundin halte, das ist für mich pure Liebe. Oh, jetzt heule ich schon fast.
Ich finde es schön, dass sich die Welt öffnet. Ich finde es super, dass Leute wie du damit offen umgehen und mutig sind und sich verletzlich zeigen. Weil ich glaube, da ist die Heilungschance für diese Welt, wenn wir alle kapieren, dass wir miteinander verbunden sind. Ne?
Ja, nur bei Putin hätte man sich gewünscht, dass die Eltern ihn mal öfter in den Arm genommen hätten.
Ja, da sagst du was.
Da siehst du mal die Auswirkungen. Ne?
Da sagst du was.
Tja.
Dankeschön.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber ich habe Atze Schröder als unglaublich geerdeten, sympathischen, bodenständigen und herzlichen Menschen erlebt. Und ich finde es ganz schön mutig, dass er so auspackt. In 14 Tagen geht's weiter mit Folge 2 der Gentleman's Edition. Dann mein Gast, einer der bekanntesten und auch sicherlich erfolgreichsten deutschen Fernsehmoderatoren. Über 20 Jahre war er aus dem ZDF gar nicht wegzudenken. In der Außenwahrnehmung ist sein Leben absolut perfekt. Er sieht gut aus, er ist beliebt, er hat in der Medienwelt reichlich zu tun, ist viel gebucht und auf den roten Teppichen des Landes zu Hause. Aber wie so oft sieht es in ihm ganz anders aus. Der sympathische und nette Typ, der er nach außen hin ist, leidet im Innern. Und ausgerechnet ist es seine Nettigkeit, die ihm fast zum Verhängnis wird. Warum? Das erzählt uns Ingo Nommsen in 2 Wochen persönlich. Bis dahin bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und stets neugierig. Alles Liebe.
Get happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.